Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ.
Freunde, was gibt es Schöneres, als hier im Stadion unserer Hertha-Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg nach Bochum?
Und jetzt zum Glück für Plattner ins Tor!
Der BSC!
Spitzenreiter!
Drücken Überlegung mit dem Tor! Ramos, 3-1! Tor!
Dennis Hubnik da und erzielt das 1-0 per Kopf.
Und jetzt gibt es kein Halten mehr.
Number one, yes! Hallo Bundesliga, wir sind wieder da. Ihr könnt alle wieder nach Berlin kommen. Freut euch um uns!
Jetzt reißen 11 Spieler von Hertha BSC die Arme hoch und einige fallen zu Boden. Es ist geschafft.
Das, was ich heute gesehen habe, was danach los war, ich noch nie da drin gesehen im Berliner Olympiastadion.
Ja, die Hertha ist wieder da.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir auf eine kleine Zeitreise in die Geschichte Berlins. Heute geht's mal wieder auf den Fußballplatz oder sagen wir besser ins Stadion. Bei mir ist mein Kollege Michael Jahn, Hertha-Fachmann, wie jeder weiß, Buchautor. Und heute sprechen wir über dein neuestes Buch. Wir sind per Du. Hallo Michael.
Hallo, na klar.
Wir haben uns ja schon mal für unseren Podcast hier getroffen. Ja. Damals war das Thema ein sehr schönes Thema. Das waren die Meisterjahre von Hertha. Und heute nehme ich einfach mal dein Buch zum Anlass. Heute sprechen wir über ja wichtige Spiele von Hertha. Wie kamst du auf die Idee, die 100 wichtigsten Spiele von Hertha mal zu einem schönen Buch zusammenzufassen?
Ja, das war ein schwieriges Unterfangen. Also mein Verlag, der Arete-Verlag in Hildesheim, mit Verlagschef Christian Becker, übrigens ein großer Hertha-Anhänger, der sich wirklich auch gut in der Historie des Vereins auskennt. Wir haben überlegt, Mann, was kann man denn machen zum 130. Geburtstag von Hertha, der ja am 25. Juli war. Und es gab ja schon sehr, sehr viele Bücher über Hertha, auch die meisten von mir, muss ich mal dazu sagen, aus Werbegründen. Was kann man jetzt tun, was noch Neues oder was Interessantes? Und dann kam auf die Idee, vielleicht mal so eine Art Rangliste aufzustellen, die die Fans auch diskutieren können, die Leser. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir suchen mal die 100 wichtigsten Spiele, in Anführung die 100 wichtigsten Spiele in der Historie von Hertha raus. Also von 1892 angefangen bis heute. Das war natürlich eine schwierige Aufgabe, ja. Teilweise sehr subjektiv, aber auch mit objektiven Kriterien, die wir uns vorher festgelegt und überlegt hatten.
Wer dich kennt, weiß, du arbeitest genau, da wird nichts mit heißer Nadel gestrickt, aber tatsächlich das letzte Spiel, das drin ist, da sind wir in der Relegation. Da sind wir im Mai 2022. Ja. Jetzt, wir sprechen Ende August. Also, ja. Das ist wirklich ganz, ganz druckfrisch. Und was mir am allerbesten an dem Buch gefällt, du nennst es ja die 100 wichtigsten Spiele. Da steht nicht die erfolgreichsten Spiele oder die großartigsten. Und da sind nicht nur Siege drin, sondern da sind auch Niederlagen drin, Niederlagen. Da sind auch Unentschieden drin, aber natürlich auch Siege. Also die Auswahl, die war hart, oder?
Die war hart. Also wir hatten ja überlegt, objektiv muss natürlich rein, was du gesagt hast, die Meisterschaften, die ganzen Endspiele in den 20er Jahren, wo Hertha ja 6-mal in Serie im Finale um die deutsche Meisterschaft stand, ist ja heute noch Rekord, ja. Leider nur 2-mal den Titel geholt, 30 und 31, lang ist es her. Dann dazu müssten wichtige Pokalspiele, also sie waren ja auch mehrfach im DFB-Pokalfinale, leider auch immer verloren unterlegen. Einmal in den 70er Jahren gegen Köln, dann gegen Düsseldorf. Und zuletzt 1993 die sogenannten Hertha-Bubis, die Amateure, die ja überraschend bis ins Finale vorgestoßen waren und die ganze Stadt begeistert hatten damals. Und dann unterlagen Leverkusen 0-1. Ja.
Und da über das Spiel sprechen wir natürlich nachher. Das würde ich sagen, ist eins, was wir uns rauspicken, weil es dann wirklich viele Berlinerinnen und Berliner noch im Hinterkopf. Ich fange mal an. Du hast wirklich ganz vorne angefangen.
Ja.
1892, man weiß nicht so ganz genau die ersten 30 Spiele. Du hast 5 genannt, die man tatsächlich in der Statistik findet. Und da gibt es sogar Torschützen. Und es fängt tatsächlich, erste Hertha-Spiel, 4-0 gewonnen in Moabit gegen Berolina.
Ja, ja.
Also mehr weiß man dann wahrscheinlich schon nicht. Dann geht es aufs Tempelhofer Feld, dann auf einen alten Exa. Heute Friedrich-Ludwig-Jahn-Park. Und wie gesagt, wer ganz genau wissen will, wie Hertha Meister geworden ist, der kann ja unseren Podcast von damals noch hören. Steht ja noch drin. Wir wollen heute mal einfach mal, haben wir uns ja damals ausgedacht, einfach mal ein bisschen moderner werden. Du warst über ein Vierteljahrhundert Hertha-Mann im Stadion, auswärts in Berlin, bei der Berliner Zeitung, über 30 Jahre. Da muss ich erst mal fragen, wie viele Spiele hast du live gesehen?
Also ich habe mal ausgerechnet, es etwa 500, 550 Bundesligaspiele oder auch ein paar in der zweiten Liga nach den Abstiegen, 2010 und 2012 müssen es gewesen sein. Und über 30 Europacup-Spiele, jetzt die Freundschaftsspiele nicht mitgerechnet, aber Bundesliga etwa 500, 550. Ja.
Da kann ich nicht mithalten, also bei mir muss man auch locker eine Null abziehen. Ja, du gehst aber jetzt auch immer noch in Stadion.
Ich gehe jetzt immer noch, ich schreibe immer noch in der Kolumne in der Berliner Zeitung, die kommt jeden Mittwoch noch in der Berliner und im Berliner Kurier, doppelt gleichzeitig. Und ich bin derzeit noch ein bisschen tätig für die Berliner Fußballwoche und für den Kickersportmagazin. Also ich kann es nicht ganz lassen.
Völlig klar. Ich habe dich damals die letzte Instanz genannt. Also wenn es um Hertha-Geschichte geht, dann muss man dich fragen. Sonst hat man nicht genug recherchiert. Deine große Geschichte des Vereins ist für mich sozusagen die letzte Instanz. Da würde ich reingucken, wenn ich sozusagen irgendwas suche. Und wenn man jetzt hier rundum noch so ein paar Geräusche aus dem Stadion und so weiter hört, dann stammt das aus dem tollen Hörbuch, was du gemacht hast mit dem Kollegen von Z-Records. Das ist auch noch erhältlich und ich danke an dieser Stelle ausdrücklich Markus Zander, der uns das genehmigte.
Ja.
Auch dieses Hörbuch ist wirklich, das ist wie ein Podcast XXL.
Ja.
Ne?
Ja, das war eine schöne Arbeit mit Markus zusammen und Frank hat natürlich auch mitgewirkt, Frank Zander, ganz klar. Ja. Es war auch mal für mich was ganz Neues, ein Hörbuch zu erstellen mit Hilfe von Markus.
Apropos Frank, alle warten voller Spannung auf das absolute Spiel. Wollen wir mal ins erste Spiel rein? Ich habe mir ein paar gelbe Zettel in dein Buch gemacht. Das erste Spiel, was mir aufgefallen ist, da waren wir beide nicht dabei. 8. Juli 1945. Da hieß Hertha nicht Hertha, sondern SG Gesundbrunn.
Ja.
Und die spielten gegen die SG Reinickendorf. Und da gab es eine schlappe 7-8. Wie kam es denn dazu, dass Hertha nicht mehr Hertha hieß, sondern auf einmal SG Gesundbrunn? Also die Geschichte kennt, glaube ich, auch nicht jeder.
Ja, denn nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die Alliierten, haben die sämtliche Sportvereine in Berlin verboten. Die durften nicht mehr ihren alten Namen tragen. Es ging ja auch um die Entnazifizierung sozusagen. Waren die Vereine verwickelt? Wie stark waren sie verwickelt? Hertha hat ja später mal eine Untersuchung in Auftrag gegeben, unter Präsident Schipphorst, dass Hertha kein Nazi-Verein war, sondern natürlich auch beeinflusst durch die Nazis, aber es war kein Nazi-Verein. Und die durften alle nicht mehr ihren normalen Namen tragen. Und bei Hertha wurde umbenannt kurzzeitig in die SG Gesundbrunn, weil die meisten Spieler ja im Gesundbrunn spielten. Und Herthas Heimat war ja damals die Plumbe am Gesundbrunn. Und deshalb SG Gesundbrunn. Andere Spieler, die woanders waren, die hießen SG Reinickendorf oder SG Neukölln und so weiter. Und so war deshalb die Namensänderung. Das ging aber nicht allzu lange. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, bis 1948 wurde der Name dann wieder umbenannt.
Dann haben wir gleich auf der nächsten Seite das nächste Spiel, was ich mir angekreuzt habe. Da steht Helmut Schön im Hertha-Trikot. Kennt man, der Mann mit der Mütze, der Weltmeistertrainer von 1974. Und da kam die ganze Mannschaft quasi aus, die hat aus dem Ostsektor rüber gemacht.
Ja, das war die SG Dresden-Friedrichstadt. Schön war ja Dresdner. Das war eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Der Dresdner SC.
Ja, Dresdner SC war der Vorgänger, die auch zweimal deutscher Meister waren.
Ja.
43, 44. Und SG Dresden-Friedrichstadt war eine sehr gute Mannschaft in der DDR-Oberliga an den Anfängen. Und die wurden aber dann durch die DDR-Sportführung benachteiligt. So. Und dann hatten die Jungs die Nase voll und haben gesagt, auf, wir gehen nach West-Berlin. Mit Helmut Schöner an der Spitze, der unter anderem auch Hannes Sobeck kannte und auch dessen Hilfe ein bisschen mit in Anspruch nahm. Und über Nacht ist fast die ganze Mannschaft nach West-Berlin gekommen und hat sich dann Hertha angeschlossen. Und eigentlich hat man gedacht, heute würde man sagen, es ist eine super Fusion. Ja, zwei ehemalige Meister kommen zusammen. Aber es war doch schwieriger als gedacht. Also der große Erfolg blieb aus.
Das ist deutsche Geschichte, Sportgeschichte, politische Geschichte, Lokalgeschichte, alles zusammen. Und finde ich auch so toll an deinem Buch. Da ist nicht, du hast nicht einfach nur sozusagen irgendwelche Zahlen zusammengetragen und irgendwelche Spielminuten, sondern du erzählst teilweise über die Menschen, die beteiligt sind, du, das Drumherum, auch die Bedeutung der einzelnen Spiele. Mhm. Du ordnest es sehr schön ein. Und ich bin sicher, dieses Buch wird so auf so manchem Stammtisch landen und man wird immer mal, komm, schlag mal eine Seite auf und dann sprechen wir mal drüber oder so.
Das wäre schön, wenn es so ist. Ja, die Leser oder die Fans sollen ja auch drüber diskutieren. Die können auch sagen, wieso ist das Spiel drin und warum ist das Spiel nicht in diesem Buch vertreten? Das Absolut. Ist ja auch so gewollt, dass man drüber diskutieren kann. Man hätte ja auch 150 Spiele heraussuchen können und wäre immer noch nicht fertig geworden, ja.
Hätte sozusagen der Bayern-München-Historiker hätte wahrscheinlich 999 Spiele genommen, mir ist an mir, und wäre ein dicker Schinken geworden, aber nicht so charmant und nicht so leidenschaftlich, wie du auch sozusagen ja schon in deiner Einleitung immer wieder betonst, dass man Hertha, wenn man sie, ja, als Hertha-Fan oder auch als Hertha-Historiker und vor allen Dingen wirklich als Fan, musst du wirklich leidensfähig sein. Ja. Und Hertha packt einen immer wieder. Gerade jetzt in der Zeit. Ich meine, wir sprechen ja, Hertha steht im Keller.
Ja,
genau. Ein anderes Berliner Team ist gerade von der WZ zum Bayernjäger Nummer 1 erklärt worden.
Zu Recht,
natürlich Union. Aber Unionsgeschichte machen wir mal später. Wir sprechen über Herthas Geschichte. Ich habe jetzt eine neue Seite aufgeschlagen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Zeit, wo ich das erste Mal im Stadion war. Ja. Das sind so Mitte der 70er Jahre. Ich sehe hier auf Seite 39... Kannst du ja mal mitblättern. Ja. Lila Pfeilchen für die Hertha. Lila Pfeilchen.
Ja.
Die Berliner wissen, dass die Pfeilchen sind Tennis Borussia, nee, Pfeilchen von TB. Und da haben die Tennis Borussen 2-0 gewonnen. Aber du erwähnst natürlich, das war das Rückspiel in der Saison.
Das war das Rückspiel, ja.
77. Und da war im Prinzip die Saison schon für beide eigentlich entschieden.
Ja,
war genau auch gar nicht mehr volle Hütte. Nur noch 42.000 im Stadion. Ich war beim Hinspiel. Kann ich erzählen. Da hat der Hertha noch gewonnen.
Ja, ich glaube auch 2-0. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf.
Ich glaube, du hast sogar geschrieben.
Ja.
2-0.
Ja.
Und daran kann ich mich erinnern. Ich war 8 Jahre alt mit meinem Opa natürlich damals im Stadion. Und das war ja eine absolut große Hertha-Elf. Also Norbert Nickbur, ja, wie auf dem Schulhof im Tor stand, war Nickbur, ist ja klar. Oder Sepp Maier war Nickbur. Ich lese mal hier vor, ja. Schiedert, 86. raus.
Entschuldigung, der ist gerade 70 Jahre alt geworden.
Okay.
Michael Schiedert. Vorige Woche.
Happy Birthday.
Ja.
Musste aber 86. raus gegen Rasmussen, Holgerbrück, Kliemann, Weiner, Hermandung, Sittka, Gersdorf, Grau, Granitzer, großartig, und Hall. Also wirklich, das nenne ich mal eine Hertha-Elf.
Ja.
Die könnte man so, wie sie ist, ins Museum stellen. Ja.
Richtig.
Und aber TB, das waren, leider gab es nicht viele Stadtduelle.
Nee.
Nur 4.
Vier, in der Bundesliga 4.
Genau,
aber ansonsten ist ja das Duell gegen TB, Hertha, das traditionsreichste Berliner Stadtderby überhaupt. Ja.
Heute haben wir alle
Derbys. Heute haben wir Union gegen Hertha. Hoffentlich noch lange.
Ja. Nach Blau-Weiß gab es auch mal.
Ja, ich glaube, es 90 war es auch mal ganz kurz. Ja.
Aber TB ist quasi das Traditionsderby. Ja,
eigentlich das Ur-Derby in Berlin.
Genau, in Berlin.
Etwas Tolles ist inzwischen geschehen. Ein Tor geschossen worden für Hertha.
Auf der anderen Gegenseite lese ich 11. Juni 76, also ein bisschen weiter vorne. Bayern München gegen Hertha BSC 7-4. Muss ein verrücktes Spiel sein.
Ganz verrücktes Spiel. Berühmt geworden ist Detlef Schümanek, der flinke Stürmer von Hertha damals. Mit dem habe ich heute noch sehr viel Kontakt. Wir telefonieren fast jede Woche einmal. Guter Mann, der wohnt in Düsseldorf. Und dem ist es damals als junger Spieler gelungen, 3 Tore gegen die Bayern zu schießen, aber innerhalb von 7 Minuten gegen Sepp Maier, den Nationaltorhüter, im Tor. Ja? In der 82., 87., 89. Minute. Für ihn war das der größte Augenblick seiner Fußballerkarriere. Aber es hat natürlich nicht mehr viel genützt. Er hat 4-7 verloren. In der Halbzeit stand es 0-6. Ja? Wahnsinn. Aber okay. Aber er guckt sich die Tore auch immer mal wieder an, sagt er. Er liest das auch gerne.
Und wie ich Sepp Maier kenne, ärgert er sich immer noch.
Ja, also Sepp Maier sollte sich damals wirklich sehr geärgert haben, hat mir Detlef erzählt. Ja. Das war wirklich so. Ja. Das ist mit das torreichste Spiel von Hertha überhaupt in der Bundesliga.
Ja, der spielte ja immer so ein bisschen den Clown, aber der konnte sich sehr, sehr aufregen.
Ja, genau.
Hertha gegen Bayern, blättern wir mal ein bisschen vor. Da sind natürlich auch Bilder drin und das Bild liebe ich sehr. Da laufen mal gerade die Mannschaften beim Einlaufen. Hertha, Kapitän Erich Behr und links daneben Gerd Müller. Seite 43.
Seite 43.
Und diesmal gewinnt Hertha.
Ja.
Und zwar bei den Bayern. Also die, das Foto entstand in einem nicht ganz ausverkauften Münchner Olympiastadion. Hinter Bär sieht man Nick Buhr, Meier ist auch noch dabei. Ja. Und diesmal ist jetzt schon Gerd Müller der Kapitän. Da ist er schon, hat er schon einen Bauch ein.
Hat er schon, ja. Vollbart, schwarzer Vollbart.
Wollte ich gerade sagen. Das war der letzte Sieg, nicht gegen Bayern, gegen Bayern. Haben sie aber noch später nochmal. Ja,
nee, das ist das Wichtigste an diesem Spiel ist, dass es bis zum heutigen Tag der letzte Sieg von Hertha BSC in der Bundesliga bei Bayern München ist. Bis heute.
Okay.
Das ist Wahnsinn, wenn man überlegt, ja. 1977, Durchschützen Grau und Gersdorf.
Nicht zu fassen.
Ja, ja.
Schon so lange.
Es gab einige Unentschieden, die Hertha erzielt hat, oft knappe Niederlagen, aber es ist der letzte Sieg in der Bundesliga einer Hertha-Mannschaft beim FC Bayern.
Beim FC Bayern.
Ja.
Immer wieder, trotz alledem. Ne? Ich meine, wenn die Bayern nach Berlin kommen, ist die Hütte voll.
Ja.
Also ist automatisch ein... Gehen wir nochmal weiter. Du kannst natürlich mir gerne, wenn ich irgendein Spiel, in was da drumherum ist, vergessen habe, nehmen wir das gerne mit. Sonst klapper ich erstmal meine
ab. Ja, gerne.
Und dann können wir ja, also ich finde, ich glaube, ich hoffe, dass der Zuhörer das auch sozusagen so mitnimmt, dass wir hier durch das Buch blättern und uns quasi von Spiel zu Spiel hangeln. Also ich meine, jeder hat so seine Erinnerung daran. Emotionale Wiedervereinigung mit Union. Jetzt sind wir am 27. Januar 1990.
Ja, ja.
Noch gibt es zwei Staaten, aber die Mauer ist nicht mehr da. Und da gibt es das erste Derby. Das ist ein Freundschaftsspiel logischerweise gewesen. 2-1.
Es war ein ganz großes Spiel, ein ganz großes Erlebnis. Also muss man wirklich sagen, emotional kaum zu überbieten damals. Ja. Die Trennung war ja 28 Jahre. Und es gab ja kurioserweise in Mauerzeiten eine doch gute Freundschaft zwischen den Union-Fans und den Hertha-Fans. Ja. Viele Hertha-Fans sind ja mit dem Visum in die alte Försterei nach Köbele gefahren, haben Union unterstützt teilweise.
Ja.
Und umgedreht, wenn Hertha im sozialistischen Ausland Europacup-Spiel absolvierte in Prag oder in Tiflis, sind Union-Fans hinterhergereist. Ja. Das war, und dann gab es endlich dieses Wiedervereinigungsspiel im Olympiastadion. Das Ergebnis spielte keine Rolle, Hertha gewann 2-1. Kapitäne waren Dirk Greiser, der Libero bei Hertha, und Olaf Seyer, Union-Legende. Die haben sich übrigens vor kurzem wieder getroffen, anlässlich von 125 Jahren Berliner Fußball. Das wird begangen am 11. September im Roten Rathaus. Und dann haben die beiden einen Imagefilm, glaube ich, gedreht, im Olympiastadion.
Und das ist, finde ich, auch wichtig, weil du es gerade sagtest, dass man an sowas immer mal wieder erinnert, wie es eigentlich früher war. Also, dass da sozusagen diese Pseudo-Feindschaft, von denen immer oder so manche sprechen zwischen Fans. Natürlich gibt es da Antipathien, ist ja völlig klar. Aber es gibt eben auch Freundschaften.
Ja.
Und gerade sozusagen zu Mauerzeiten war das extrem wichtig. Also Jungs, vergesst hin und wieder mal nicht, mal zurückzudenken. Dann wird vieles leichter, jedenfalls manches.
Genau.
Hertha-Bubis sind wir ja schon.
Bubis.
Mensch, 93, das ist schon wieder so lange her. Wahnsinn. Hertha-Bubis, ihr seid Riesen. Das war, glaube ich, eine Schlagzeile.
Das kann sein, dass es in der BZ war.
Ja, das hört sich sehr BZ-ig.
Ihr seid Riesen.
Ich weiß noch, also ich war natürlich, damals war ich noch nicht bei der BZ, aber habe das natürlich verfolgt. Und den Aufstieg, sage ich mal, musst ja im Pokal spielen, musst du dich ja von Runde zu Runde, von Runde zu Runde gewinnen. Das war ja irre.
Es war ein langer Weg bis ins Finale, ja. Und eigentlich glaubte keiner dran, dass die Bubis so weit kommen, ja. Das war eine Sensation damals. Also ganz Berlin war ja aufgeregt und das wurden Helden, die wurden durch alle Zeitungen und in alle Sender getrieben, die Jungs, ja. Die waren ja alles entweder Studenten oder hatten schon einen Beruf und so weiter und so fort.
Ja.
Die Schmidt-Zwillinge waren gerade Abiturienten. Andreas und Oliver Schmidt, ja. Und von Spiel zu Spiel wuchs die Euphorie, wurden Zweitligisten geschlagen und so weiter. Und dann im Halbfinale, kurz davor, das ist auch im Buch vertreten, glaube ich, eine Seite vorher, die Hertha-Bubis verzaubern Berlin gegen den Chemnitzer FC, 2-1 im März 93. Da ist noch bemerkenswert, dass Frank Zander dort zum ersten Mal die Hymne live gesungen hat, nur nach Hause gehen wir nicht.
Da mal gleich mal ein Kreuzrand machen hier an. Ja. Das ist quasi die Geburt der Hymne. Genau, wir haben ja vorher, wir haben ja letztes Mal schon über die Geburtsstunde des Schlachtrufs HOW gesprochen.
Ja,
das ist ja noch 6 Jahrzehnte vorher. Und jetzt haben wir Zander. Nach Hause gehen wir nicht. Großartig, im blau-weißen Schal.
1993, nur nach Hause. In einer Nacht- und Nebelaktion habe ich das Ding umgeschrieben mit unserem Texter Hanno Brun. Und dann ging es so. Ja, wir warten voller Spannung auf das Ende dieses Spiels. Denn die Jungs von der Hertha haben alle nur ein Ziel. Den Pokal, den wollen sie holen fürs blau-weiße Trikot sowieso. Wow. Oh, und 30.000 nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause.
Das Endspiel war natürlich gegen Leverkusen total ausverkauft und ja, manche glaubten sogar noch, dass die Hertha wirklich die ganz, ganz große Sensation schaffen, aber das war dann doch des Guten zu viel. Also
ich finde, im Nachhinein ist es ja auch so eine Sensation.
Ja, war eine Sensation, absolut.
Ja. Ob man da jetzt ein Finale gewinnt oder nicht.
Ne? Ja. Und die Jungs, die treffen sich, glaube ich, so viel ich weiß, immer noch mal regelmäßig, so alle 10 Jahre gibt es immer einen Treff derjenigen, die damals dabei waren.
Ramelow, da ist große Namen. Manche sind große Namen geworden, manche nicht.
Also viele sind keine Profis geworden, also die Schmidt-Zwillinge. Und Ramelow. Die anderen waren dann unterklassig. Oder Meier noch, Meier, der Libero. Der hat dann noch bei Hertha und bei Union sogar gespielt.
Beides. Der Coach war?
Coach war am Anfang Carsten Heide und dann Joachim Ziegert. Joachim mit M. Joachim, seltener Vorname. Ja, der hat die dann zuletzt dann in die entscheidenden Spiele geführt.
Im Brotberuf Finanzbeamter.
Finanzbeamter.
Weiß ich genau. Wo er Finanzdirektionen gearbeitet.
Wurden ja alle Berufe vorgestellt, der Spieler und die da besucht am Arbeitsplatz und alles wurde gezeigt.
Ja.
Und die Freundinnen wurden vorgeführt. Also das war ein riesiges Ding. Und es gab sogar, fällt mir ein, wurde ein eigenes Parfüm kreiert für die Jungs. Dufte Hertha hieß das. Gab es im Fanshop.
Sehr schön. Ja, also kann man den Jungs von heute nur mal empfehlen, sich auch mit dieser Geschichte zu befassen, weil vielleicht spornt das an. Ne? Also ich meine, Wunder gibt es immer wieder auch im Fußball. Also das ist Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.
Nee. Leider hat ja keine Hertha-Mannschaft mehr ins Endspiel geschafft seitdem. Ja? Das höchste der Gefühle war ein Halbfinale unter Pal Dardai gegen Dortmund. Das ist auch hier drin im Buch.
Dann blätter ich, das ist hier mein vorletzter Zettel, auch ein Spiel, das ich tatsächlich im Stadion gesehen habe, Hertha gegen Barcelona.
Ja.
Habe ich gar nicht gesehen, weil war ja Nebel.
Ja.
Also, und das war wirklich ein dickes Ding. Also wir waren da, mit meinem Vater da und dann saßen wir da und es war wirklich eine Suppe. Also man sah jetzt wirklich nichts. Ich glaube, am Anfang hatten sie nicht mal einen roten Ball.
Nee, das haben sie erst in der Halbzeit, haben sie die Bälle gewechselt, haben dann in der zweiten einen roten Ball gebracht. Ja. Das Spiel stand doch lange auf der Kippe, ob es überhaupt stattfinden kann oder nicht. Ja. Aber der Schiri hat dann gesagt, ja, es findet statt. Und naja, das waren ja alles große Namen bei Barcelona. Unter anderem Pep Guardiola, der heutige Supertrainer, war im Mittelfeld bei Barcelona. Kloibert, Luis Figo.
Ja, da ärgert man sich, dass man die alle im Prinzip nicht gesehen hat. Sie waren so nah, aber man hat sie nicht gesehen. Ich meine, da müsst ihr doch als Journalisten unter euch auch irgendwie gesagt haben, was sind das hier für
eine. Ja, es war schwierig, auch von der Pressetribüne aus zu erkennen. Ja. Einigermaßen konnte man die Tore erahnen, mehr oder weniger. Ja.
Ja. Ich sehe ein Foto, ein tolles, auch so auf dem Foto, was du da drin hast, sieht man, da haben sie, muss nach, also zweite Halbzeit sein, weil der Ball ist schon rot.
Ja.
Und Zaubermaus Darius Wosch. Also immer wieder Gänsehaut, wenn man daran denkt. Aber ich weiß, ich habe auch überhaupt nicht mehr im Hinterkopf gehabt, wie das Spiel ausging. Das war überhaupt völlig egal eigentlich.
1-1. Und in Barcelona gab es dann eine 1-3 Niederlage. Aber das war ja normal, sagen wir mal.
Dann haben wir hier Skandalspiel mit bitterem Ende. Düsseldorf gegen Hertha 2-2.
Ja, da Relegation.
114, Relegation, ganz genau, 2012. Da brannte der Rasen. Nebel, der wurde das Spiel sozusagen gegen die Verlängerung und zwar vor Gericht. Ne?
Das war ganz schlimm. Wenn man das sich heute nochmal überlegt, das Spiel hätte unbedingt abgebrochen werden müssen und wiederholt werden müssen. Aber der DFB hat sich damals quergestellt. Ja. Die wollten wahrscheinlich die Saison über die Bühne bekommen, schnellstens. All das war gegenüber Hertha ungerecht, muss man auch jetzt im Nachhinein sagen. Ja. Ich weiß noch, die Spieler saßen in der Kabine, hatten Angst, die Hertha-Spieler. Sie mussten aber wieder weiterspielen. Dann der Schiedsrichter hatte sie aufgefordert, sonst verliert ihr das Ding sofort. sie mussten wieder raus und es war ja unglaublich. Die Fans standen ganz dicht am Spielfeldrand. Sie hatten es ja zuvor gestürmt, die Düsseldorfer, ja. Mhm. Rasenstücke rausgerissen, der Elfmeterpunkt wurde rausgerissen. Und dann wurden noch mal ein paar Minuten zu Ende gespielt und dann war es endgültig vorbei. Also es waren keine regulären Verhältnisse mehr, überhaupt nicht.
Das DFB-Bundesgericht hat nach mündlicher Verhandlung am 25. Mai 2012 für recht erkannt. Erstens, die Berufung wird zurückgewiesen. Zweitens, die Kosten des Verfahrens trägt die Hertha BSC GmbH und Co. KG AA. Drittens, die Berufungsgebühr ist verfallen.
Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor, wenn ich mal fragen darf, ein bisschen aus dem Nähkästchen?
Ja, wenn jetzt der Gegner feststeht, lese ich mir einige Sachen an über den Gegner, aktuelle Situation des Gegners. Was gab es für Spiele und Duelle vorher gegen die Hertha? Welche wichtigsten Spieler sind beim Gegner? Also so bereitet man sich eigentlich vor und jetzt... Ja, ja.
Wo sitzen die Journalisten eigentlich im Stadion? Ich weiß es, ja, aber verrat's
mal. Auf der Pressetribüne, also im Grunde auf der Haupttribüne, oberhalb der Ehrentribüne gleich.
Ist mal so ein Glaswand da?
Nee, jetzt keine Glaswände mehr. Nee.
Nur für die Radio,
ja, für und Radio Fernsehen
gibt's ein bisschen schalldicht haben.
Ja, ja, ja. Nee, sonst sitzt man da völlig offen im Freien, ja. Es ist immer noch relativ weit weg im Olympiastadion.
Das stimmt, so heißt es auch in Erinnerung. Ja, ja, ja. Lange kein Fußballspiel mehr als Reporter gemacht, aber und Hertha spielte sowieso nicht, da waren andere Kollegen wichtiger als ich. Aber das, wenn man ein Spiel im Olympiastadion war und ich dahin durfte, dann saß man da oben. Man ist relativ weit
weg. Man ist weit weg. Deshalb sage ich, wenn man das mal einflechten kann, ein neues, enges, kleines Fußballstadion für Hertha wäre nicht schlecht. Ich finde auch das Olympiastadion gut. Es hat viele Vorteile und hat eine unglaubliche Atmosphäre, wenn es voll ist. Ja. Oder wenn es ganz leer ist. Zweimal ist es super. Ganz leer, wenn du auf dem Rasen stehst, einsam oder ganz voll. Aber so ein kleines, dichtes 50.000-Mann-Stadion bringt auch Punkte in der Saison.
Auch für die Journalisten besser.
Kann man besser gucken. Das ist wirklich so. Man sieht es an der alten Försterei bei Union. Ja.
Ich war mal WM-Endspiel, ein bisschen angeben. Ja. Der berühmte Zidane.
Ja, ja.
Sache war ich im Stadion, habe ich nicht gesehen, super, weil er so weit weg war. Und genau das hast du natürlich nicht. Ja, klar. Habe ich nicht gesehen. Nur erst später im Fernsehen angeguckt. Dachte, das ist ein Aufruhr da unten auf dem Rasen. Alle wussten Bescheid, nur Oma nicht, weil er nicht hingeguckt hat. Naja. Jetzt sag du mal ein Spiel, greif mal eins raus und so
Ich habe immer meine persönliche Hitliste.
Ja, genau.
Da ist ganz oben das Spiel in der zweiten Liga, 1997, Hertha gegen Kaiserslautern. 2-0.
Was war da
das
los?
War, also, da begann ja sozusagen die Aufstiegs-Euphorie, hatte personell aufgerüstet, Dieter Hoeneß war Manager und so weiter und so fort und hatte aber wirklich eine gute Mannschaft damals. Und man war ja 1990, 91 abgestiegen. Ja, sang- und klanglos. Und dann dümpelte diese Mannschaft mehrere Jahre durch die zweite Liga. Das war unglaublich. Und dann war es wieder soweit, Berlin stand kurz vor dem Aufstieg. Und das war so ein Schlüsselspiel. Meistens gab es ja vorher mal 15.000, 20.000 Zuschauer bei den Heimspielen. Und plötzlich, das war das Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, füllte sich das Stadion. Und eine Viertelstunde vorher waren 60.000 und 65.000. Und bei Anpfiff drängten sich die Massen immer noch rein. Zuletzt war es ausverkauft nach 30 Jahren, glaube ich, bei einem Hertha-Spiel. Ja. Und dann 2-0-Sieg, Axel Kruse ein Tor und ein Selbsttor der Kaiserslautern. Und das war eine unglaubliche Atmosphäre. Das war so eine Aufstiegs-Euphorie. Ja. Und ich weiß noch, auf der Ehrentribüne war der damalige Aufsichtsratschef Rolf Schmidt-Holz, der sagte dann, also unglaublich, im Jahr 2000 spielen wir im Europacup. Da haben wir alle gestaunt. Aber es ist ja dann wirklich so eingetreten, kurioserweise. Also das war ein Riesenspiel, wirklich von der Atmosphäre her ganz toll. Ja.
Da kann man mal wieder sehen, die Fans. Ja. Ne? Und immer, egal wie Hertha spielt, wenn sie zu Hause spielen und dann Zander da unten steht und singt und die Ostkurve mitsingt und überhaupt singt und ihre Choreos machen und so, ja, das ist schon irre. Also ich kann mir überhaupt immer gar nicht vorstellen, wie man da als Profi mit Blei in den Schuhen überhaupt spielen kann. Das müsste einen doch beflügeln. Also
eigentlich ja, aber manche belastet es vielleicht auch.
Manche belastet es auch, ich weiß auch nicht. Naja, wir werden sehen. Wir reden ja nicht über die Zukunft und wir reden eigentlich auch nicht über die Gegenwart, obwohl man natürlich da immer, kann man nicht ganz außen vor lassen. Was steht denn als nächstes
drauf? Ich habe noch drauf, 1999, das war das letzte Saisonspiel, 98, 99, Hertha gegen Hamburger SV 6-1. Hertha stand schon fest, dass man sich qualifiziert für die Champions League. Das war sensationell damals, sie haben dann Platz 3 belegt. Der HSV kam, Traumwetter, ich weiß nicht mehr, 30, über 30 Grad, blauer Himmel über dem Olympiastadion ausverkauft. 6:1 und Michael Preetz schoss 3 Tore und wurde Torschützenkönig der Bundesliga mit 23 Treffern. Bis heute auch der einzige Herthaner, der die Kanone gewonnen hat. Frank hat auch gesungen, ganz klar, live. Und das war fast die Atmosphäre, muss ich sagen, in der Erinnerung, fast wie eine Meisterschaftsfeier damals. Die kann man eigentlich nicht groß überbieten oder toppen, von der Stimmung her anschließend. Ja.
Also das ist schon toll. So nah am absoluten Spiel, ist ja. Das schon nah
ja,
dran.
Ja, 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 das war nah dran, das stimmt.
Bilderbuchspiel, kann
ja,
man sagen.
Ja, ja, ja. Besser ging es eigentlich nicht. Ja. Das habe ich noch, ja, jetzt persönliche Top-Spiele. Natürlich in der Champions League gegen AC Mailand, 1-0. Torschütze Darius Wosch damals, großer AC Mailand mit Oliver Bierhoff im Sturm und Shevchenko, dem ukrainischen Superstar. Ja, das war auch ein Riesenspiel, 1-0. Dann auch Champions League 2-1 gegen Chelsea London. Chelsea war damals noch nicht so berühmt wie die letzten Jahre, muss man dazu sagen, aber auch schon eine englische Spitzenmannschaft. Und Ali Daei, der Iraner, hat damals ein wunderbares Kopfballtor gemacht, hieß dann Er Ali, Ali, ja. Er Daei.
Ich glaube, da war die BZ Spiel. Auch schon wieder irgendwie
ja,
mit dabei.
Ja, ja, sicher. Ja. Auch Rückspiel in Mailand, das war auch sehr schön. AC Mailand, Hertha 1-1, war auch ein großes Spiel damals und eine Überraschung, dass man da im San Siro-Stadion in Unentschieden holt. Also das war eben eine große Mannschaft damals, Hertha. Also das waren alles, wenn man das heute so aus der heutigen Sicht sagen, gestandene Profis, ja, die ich mir manchmal heute wünschen würde, solche Typen. Es waren ganze Kerle, die auch spielerisch wunderbar waren. Ja.
Im Nachwort gehst du raus aus dem Buch und sagst, man kann ja nicht zu weit in die Zukunft ja. blicken, sondern sagen wir mal, die nächsten 100 Spiele, wenn die halbwegs ja. werden, dann kann man zuversichtlich sein. Hertha gibt es ja gerade so einen Umbruch gegeben. Im Moment gut, okay, Tabellensituation, aber die Saison ist noch sehr jung. Wir gucken mal.
Genau.
Also wie gesagt, ich kann dieses Buch nicht nur jedem Stammtisch, auch nicht nur jedem Hertha-Fan, sondern jedem Fußball-Fan nur ans Herz legen. Da steckt wie immer in deinen Büchern unglaublich viel Wissen und viel Herzblut drin. Und ich finde die Auswahl ganz, ganz gelungen, obwohl ich jetzt nicht der absolute ja, Fachmann nein. bin. Wie gesagt, natürlich hast du ja selber gesagt, die Auswahl war schwer und ja. Teilweise persönlich, teilweise hat sie sich selber aufgestellt. Und würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn das viele, viele Leser, vor allen Dingen auch junge Leser findet, ja, die genau. dann vielleicht einfach mal, ich weiß nicht, da stehen ein paar Spiele, findet man wahrscheinlich auch noch bei YouTube oder so.
Kannst ja, du ja, mal, ja, das kann man anklicken, ja, da gibt es ein Spiel.
Quasi noch ja, richtig ja. recherchieren.
Genau.
So, wir gehen immer raus mit einer Frage. Und Sie hatten noch eine Berlin-Frage, sage ich dann immer. Und da sage ich jetzt einfach mal, was kostet Michael Jahns Buch? 16 Euro?
Nein, weniger. 14,95.
14,95. 144 Seiten. Arete Verlag. Ja. Überall zu bestellen. Am besten im örtlichen Buchhandel natürlich. Und Michael Jahn, danke. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder hier.
Ja, gerne.
Vom Podcast.
Unbedingt. Ja, gerne.
Super. Was machen wir als nächstes für ein Thema bei Hertha? Die Meisterschaft.
Die kommende Meisterschaft. Oh, das dauert noch. Da müssen wir vorher noch ein anderes Thema finden.
Na, vielleicht gründen Sie ja doch noch eine Frauenabteilung.
Das könnte passieren in den nächsten 1-2 Jahren, ja. Dann das steht jetzt auf der Agenda bei Hertha, beim neuen Präsidenten. Und der Wunsch ist vorhanden wohl, ja. Mal sehen. Also ich denke, dass das dazu kommen wird.
Naja, mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Ihr Oliver Uhmann von ABZ.